das brauche ich nicht und das brauche ich auch nicht. So, jetzt sag mal was, Willi.
Ich heiße Wilhelm Born und mache mit dem Papst eine Herrenboutique in Grönland auf.
Dresden in echt mit Magnus Hecht. Ein Podcast über Menschen und die Stadt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dresden in echt mit Magnus Hecht und heute mit Wilhelm Born. Willi, grüß dich.
Hallo Magnus.
Du, sagt eigentlich überhaupt jemand zu dir Wilhelm oder?
Ja, so gut wie gar nicht. Also ich laufe hier unter Willi.
Ja.
Bin ja auch als Willi hier aufgeschlagen. Und meine Schwester nennt mich Mons.
Okay.
Das war früher mein Name in der Familie, aber den hatte mein Vater auch schon. Ich war also Mons der Zweite. Nein, ich laufe unter Willi. Also Wilhelm sagt eigentlich, Erdmutet sagt Wilhelm, die gerade raus ist.
Ja.
Aber ansonsten kaum jemand.
Genau, wir sind hier nämlich in deinem Laden. Das ist auch für mich eine Premiere, das erste Mal vor Ort zu sein. Und dazu kommen wir gleich nochmal. Aber zunächst die Frage, was heißt denn Wilhelm Born? Weißt du das?
Ja, Wilhelm kommt der erste Teil von Wille und dann Helm halt Schutz, Beschützer. Also Wilhelm ist im Großen und Ganzen schon der Beschützer oder derjenige, der gewillt ist zu beschützen. Und Born ist halt die Quelle. Da gibt es ja nun auch verschiedene Waldborn, Freudenborn etc. Born ist eigentlich eine poetische Beschreibung von Brunnenquelle.
Hochinteressant, ja.
Und ist aber relativ verbreitet, der Nachname Born in Deutschland.
Ja.
Und wenn man im Englischen kann ich dann immer schön dazu sagen, Born to be Willy.
Ah, Born to be wild.
Wild.
Da sind wir gleich bei der Musik. Aber bevor wir zur Musik kommen und zu den Platten, die Frage, wenn man dich so hört, denkt man, du bist ein nordisches Gewächs. Jetzt hast du aber erzählt, dem wäre ja nur teilweise so. Wie hat's dich denn nach Dresden verschlagen?
Naja, also ich bin 1947 in Dresden zur Welt gekommen. Mein Vater ist Dresdner, die Familie väterlicherseits sind Urdresdner. Irgendwann auch mal zugewandert, aber schon lange in Dresden. Meine Mutter ist Norwegerin aus Oslo. Und insofern habe ich natürlich auch eine nordische Hälfte. Der wichtigste Teil meiner Sozialisation fand auch in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide bzw. in Hamburg statt.
Und seit wann bist du dann wieder hier, wenn ich es mal so sagen darf?
Hier bin ich Anfang der 90er Jahre gelandet und zwar aufgrund der Familiengeschichte. Es gab hier von meinem Großvater einige große Häuser, die sind uns aber quasi während der Wende geklaut worden. Da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Und ich habe mich hier umgeguckt und hatte gerade eine einjährige US-Tour hinter mir und hing so ein bisschen in der Luft, wollte auch nicht mehr in Norddeutschland unbedingt bleiben. Hat dort auch den Beruf des Ergotherapeuten an die Wand gehängt und habe mich hier in der Neustadt umgeguckt und fand hier das anarchische Treiben sehr angenehm, bisschen aufregend, erinnerte mich so an 60er Jahre Berlin-Kreuzberg, Hamburg-Schanze etc. Und habe dann gedacht, hier könnte ich eigentlich bleiben. Und habe dann halt überlegt, was mache ich hier?
Ja.
Tja.
Und, was machst du hier?
Was mache ich hier? Ich mache hier das, was ich in Hamburg auch schon zum Teil gemacht habe. Ich habe hier mit einem Plattenladen angefangen. Hm. Habe erst hier mit einem Zentralorgan, der eingesessene, bereits existierende Plattenladen hier in der Neustadt, mich zusammengetan. Die hatten hier die Verbindung und brauchten mein Geld. Und so ist es dann entstanden, dass dann nach 3 Jahren wir uns getrennt haben und ich dann hier meinen eigenen Laden aufgemacht habe.
Das Dropout,
Dropout Records in der Alaunstraße, ja.
Und es ist ja auch schön bunt und vollgefüllt mit Platten. Also ich würde sagen, das ist ja heute sicherlich auch kein leichtes Business. Vielleicht wird es jetzt wieder ein bisschen leichter, weil Vinyl wieder im Kommen ist. Aber zwischendurch war ja eigentlich schon der Totengesang auf die Schallplatte angestimmt worden.
Naja, das Thema ist ja nun reichlich durchgewälzt worden. Vinyl-Renaissance ist seit ungefähr 5 Jahren schon im Gange. Die CD hatte ihren Höhepunkt in den 80er, 90er Jahren.
Ja, ja.
Und so seit einigen Jahren, wie ich schon sagte, so ungefähr 5, 6 Jahre, ist eine große Vinyl-Renaissance da. Vinyl hat sogar in England zeitweise die CD-Verkaufszahlen übertroffen. CD ist nach wie vor ein Billigprodukt. Also Secondhand-Ware, CDs, die kannst du für 50 Cent rausstellen.
Ja, die halten ja auch nicht so lange, habe ich dann irgendwann festgestellt.
Ja, irgendwann lösen die sich angeblich auf. Vinyl ist wieder ein wichtiger Tonträger geworden oder eigentlich auch, die war ja auch nie richtig verschwunden.
Nee.
War eine Zeit lang halt die Verkaufszahlen sehr gering, aber es wird vieles wieder neu aufgelegt. Es kommen Neuerscheinungen auch gerade im Independent-Bereich oder in bestimmten musikalischen Nischen kommt Vinyl eigentlich regelmäßig wieder raus. Also auch Neuerscheinungen, die zum Teil gar nicht auf CD mehr gemacht werden, sondern nur Vinyl.
Und wer kauft dann bei dir ein?
Das ist quer durch den Gemüsegarten. Also das Dresdner Publikum ist relativ konservativ. Ich bediene ja hier mehr so die bisschen schräge Ecke.
Das wollte ich dich dann auch noch fragen. Was bedienst du denn?
Das ist ganz breit. Ich fahre ja ein ganz breites Programm von, angefangen von Blues, Rock'n'Roll, eine große schwarze Abteilung, Funk, Jazz, Soul, Reggae, Dub. Dann viel Punk, Post-Punk, New Wave-Sachen und natürlich auch die traditionellen großen Namen, 60er, 70er Jahre. Ich muss so ein breites Sortiment fahren, damit ich hier überhaupt Sachen loswerde, weil spezialisieren kann man sich in Dresden nicht. Dazu fehlt hier das Potenzial.
Was meinst du, wenn die Traditionalisten sind, die Dresdner, was wollen die dann hören, kaufen?
Ja, ich kann das jetzt nicht über einen Kamm scheren. Also ich verkaufe hier viele Klassiker, sprich Pink Floyd, Led Zeppelin und so weiter und so fort. Dann halt die neuen Klassiker, Nirvana zum Beispiel. Ich habe auch ein relativ überschaubares Publikum, die mehr so die schrägeren Sachen suchen, sprich Post-Punk-Sachen. Mhm. Also gezielt einkaufen tun eigentlich die Touristen.
Ja, die hier die Alaunstraße hochwackeln.
Die habe ich hier auch, die machen einen nicht unerheblichen Teil vom Umsatz aus. Die kaufen auch gezielter und kaufen auch ein bisschen exotischere Sachen. Dann Bands, die hier in der Stadt spielen, kommen auch häufig und lassen dann ihre Gage hier. Mhm. Und ich verkaufe auch seit Anfang der Pandemie, als hier alles dicht war, habe ich dann doch beschlossen, Internetverkauf zu machen. Das habe ich mir vorher eigentlich, wollte ich das nicht, aber durch die Pandemie bedingt hat sich das aufgebaut und da geht auch querbeet raus. Also ich sehe zu, dass ich immer möglichst hochwertige Secondhand-Sachen ranbekomme. Das allerdings wird immer schwieriger, das auch preislich noch machbar zu bekommen. Ich werde jetzt in ein paar Wochen in Hamburg wieder bei einem alten Bekannten eine hochwertige Sammlung aufkaufen. Sehr gepflegtes Zeug, Leute. Könnt ihr euch merken, im Mai kommt vorbei. Und das sind dann Sachen, die ich ins Netz stelle. Weil ja. sind
also, und die du wahrscheinlich auch ziemlich weit dann verschickst. Das sind ja dann
das geht
Menschen, die sich auskennen, ja, das, die gezielt dort suchen.
Das geht von Leipzig bis Australien.
Ja. Ja, das ist spannend. Zwei Fragen habe ich dazu. Das eine, in deinem Laden hier, wie wichtig ist es da auch Gespräche zu führen? Findet sowas statt, dass sich Leute beraten lassen, dass sie Tipps wollen, dass sie kommen und über Musik sprechen wollen? Oder?
Es entstehen spontan manchmal sehr lustige, interessante Gespräche. Das allerdings meistens tatsächlich mit Touristen.
Ja.
Die Stammkundschaft, die recht überschaubar ist, die ich in Dresden habe, mit denen plaudert man natürlich so den neuesten Dorfklatsch.
Ja.
Oder dit und dat.
Ja.
Und mit den Bands gibt es auch oft ganz gute Gespräche. Aber viele kommen wirklich nur um zu schauen, in Ruhe gelassen werden zu wollen. Und ich spreche die Leute nach einer Weile immer an und die sagen dann oft, ja, ich will eigentlich nochmal gucken oder schön sortiert hier oder dies oder das. Aber wie schon gesagt, so längere Gespräche entwickeln sich tatsächlich mehr mit Durchreisenden, die sich freuen, wieder mal so einen Laden zu sehen. Oft sagen, in ihrer eigenen Stadt gibt es das gar nicht mehr oder die Auswahl loben und dann wird ja auch viel fotografiert, weil das ja ein ziemlich bunter Laden ist.
In der Tat.
Und ja, das ist halt teils. Es gibt auch Leute, die hier wirklich schweigsam oder schüchtern den Laden wieder verlassen.
Aber man weiß, dass man in dir und den anderen Leuten, die hier arbeiten, immer jemanden hat. Also es hat schon auch was von einer regelmäßigen Anlaufstation, wo Leute einfach auch nur vorbeigucken, um sich mal wieder blicken zu lassen oder um einfach mal zu gucken. Ne?
Ja, ich habe ja auch noch zwei Mitarbeiter. Der eine ist Krelli, der Krell, der von Anfang an dabei ist. Der sorgt hier für die Schilderordnung. Ist ja alles relativ übersichtlich geordnet und aufgeteilt.
Ja, ist ja wichtig bei so einem Sammel.
Und der macht auch die Buchhaltung, von der ich mich ganz fernhalte, soweit es geht.
Ja, gut.
Und Krelli ist so Spezialist für Punk-Sachen, Wave-Sachen, Synthesizer-Sounds. Und dann habe ich den anderen Mitarbeiter, der ist jetzt seit gut zwei Jahren dabei, John, der hier in der Dresdner Musikszene sehr gut vernetzt ist, der in verschiedenen Gruppen hier in Dresden spielt, unter anderem bei No Waves, die sich hier sehr gut verkaufen, auch einen guten Namen haben, mittlerweile auch weit über Dresden hinaus bekannt sind. Und Dry Skin, das ist ein anderes Bandprojekt. Und John ist ein sehr gut vernetzter, sehr gut informierter, jüngerer Typ. Also so ganz jung sind wir hier alle nicht mehr.
Das
aber
stimmt, ja.
Aber John spricht eben halt auch wieder ein Publikum an, was der spricht wiederum viele Dresdner an, die vorher wenig da waren. Und John fährt eben halt auch ein bestimmtes Programm, hat einen hohen Wissensstand, was Musik angeht, muss ich sagen, auch sehr breit gestreut. Ich wundere mich immer, was er auch so an älteren Sachen kennt. Der macht hier eben halt so viel, so die, was im Moment relativ angesagt ist, die Post-Punk-Sache, die Indie-Sachen, wobei man von Independent nur noch bedingt reden kann.
Weil der Begriff zu groß geworden ist, oder?
Ja, weil das auch kommerziell mittlerweile verwässert ist.
Ja, okay, weil es nicht mehr Indie ist.
Indie war früher wirklich do-it-yourself, ja, ja. Kleine Auflagen, kleine Labels.
Ja.
Mittlerweile ist Indie halt auch ein Industriebegriff. Ne? Und die Begriffe ändern sich ja auch relativ schnell. Ne? Also wer spricht heute noch von neuer deutscher Welle oder sowas?
Na klar, und, na klar. Das ist ja auch eine gewisse Kreativität da drin gewesen, jedes Mal was Neues zu erfinden. So viele Bandnamen, wie es gibt, gibt es ja manchmal an Genrebeschreibungen schon fast, ne, mit Subgenres und ja. Kombinationen und wieder zurück.
Ja, es gibt halt so feststehende Begriffe, die lange Gültigkeit haben und wahrscheinlich auch noch haben werden. Also Blues oder Jazz so als Oberbegriffe, Punk natürlich, Metal. Aber das unterteilt sich natürlich in tausend kleine Subgruppen, das ist klar. Ne?
Ja. Du, die zweite Frage, die ich hatte, wenn du so viel mit Musikträgern zu tun hast, gibt es dann eine Lieblingsmusik oder kannst du sowas bezeichnen, die dann wechselt? Oder sagen wir mal auch noch so, hörst du selber überhaupt noch Musik, wenn du so von Musik umgeben bist?
Also ich habe zu Hause weder einen Plattenspieler noch eine Schallplatte.
Okay,
aha. Dafür habe ich aber hunderte, ich weiß nicht wie viele Kassetten, die ich mal angefangen habe in den 70er Jahren aufzunehmen, habe dann irgendwann Mitte 90er Jahre aufgehört mit Aufnehmen. Die Schallplatten habe ich ja hier im Laden. Wenn ich da was hören will, dann kann ich das auflegen.
Na klar.
Und ich habe kein spezielles Genre. Also ich höre sehr gerne Reggae und Dub, weil das eine beruhigende, aber gleichzeitig auch ein bisschen antreibende Wirkung hat. Reggae läuft ja auf Basis vom Herzrhythmus und ist also eine durchaus gesunde Musik. Ich höre, ja, wie schon gesagt, eigentlich querbeet. Also ich höre mir natürlich viele neue Sachen an, wobei ich da oft denke, hat man alles schon tausendmal. Aber ich muss mich natürlich hier irgendwie auch ein bisschen auf dem Laufenden halten. Ich höre je nach Stimmung. Ich höre gerne manchmal gute Country-Musik, jetzt nicht Nashville Redneck, sondern es gibt da wirklich ausgezeichnete Sachen. Ich höre, wenn ich hier abends im Netz arbeite, gerne auch mal Jazz, was ich tagsüber wenig abspiele, weil
das verschreckt das die Leute.
Die Kundschaft oft ein bisschen erschrickt.
Das schüchtert die möglicherweise ein.
Ja. Ich habe eine Leib- und Magengruppe, die in meiner DNA feststeckt. Das liegt wahrscheinlich auch an meiner Hippie-Vergangenheit, Grateful Dead, die wirklich die amerikanische Band für mich, die völlig freigeistig waren, die von Country bis Free Jazz alles gespielt haben, großartige Live-Konzerte gebracht haben. Die Band habe ich Ende der 60er Jahre entdeckt, die gibt es seit, die Band selber existiert, glaube ich, seit 63. Und die haben dann in den Mitte 90er Jahren ihr Oberhaupt Jerry Garcia verloren. Und seitdem kommt da auch nur noch wenig. Es gibt so verschiedene Projekte. Aber die Glanzzeit von den Leuten, die ich auch mehrmals live gesehen habe, auch in Amerika besucht habe, die ist in meiner DNA irgendwie drin. Also die kann ich eigentlich tatsächlich immer hören und entdecke immer wieder bei den Live-Aufnahmen immer wieder neue Schlenker und so. Das ist also wirklich für mich ein Universum. Aber ich will die Gruppe auch jetzt nicht über den grünen Klee loben. Es gibt so die internationale Gemeinschaft der Deadheads.
Ach ja, ja.
Und ja, die sitzen also in irgendeiner gottverlassenen Hippie-Landkommune bis hin ins Pentagon. Die waren führend in der Computerentwicklung. Also neue Technologien war die Band immer sehr aufgeschlossen. Naja, gut, okay.
Das und ist, so ist das auch der Grund, warum du so viele Totenschädel, Sugar Skulls bei dir im Laden hast?
Die haben natürlich den Schädel als Symbol. Da gibt es dieses berühmte Poster Skull and Roses, also ein Totenschädel mit einem Rosenkranz. aber das ist eigentlich nicht der Grund. Nee, das ist, Schädel sind ja im Rock'n'Roll eh so eine Ikone, mittlerweile ein bisschen tot, ja. Überikonisiert. Ja. Ich meine, man kann bei Karstadt x-beliebige Totenkopf-T-Shirts kaufen, wo die Mutti dann auf dem Markt mit rumrennt.
Klar, ja, es ist, hat den Respekt ein bisschen verloren, der Tod.
Ja, die Sachen hier im Laden, die jetzt hier gerade so ein bisschen in dem Rockaltar hier rumstehen, das sind eigentlich mehr so die mexikanischen Motive von den Dias de Muerte, also dem Totentag, wo dieser Tag, der in Mexiko gefeiert wird, wo eben halt viele im Totenkostüm, im Gerippelkostüm durch die Gegend laufen.
Ja, und wo man mit den verstorbenen mit Angehörigen nochmal
Kontakt
nimmt und auch auf dem Friedhof nochmal ein Festessen ausrichtet oder sowas.
Ja, also wo die Toten dann quasi lebendig sind. Ja. Naja, das ist halt so ein, wie ich schon sagte, so ein rockikonisches Symbol und taucht eben halt bei mir auf.
Ist wahrnehmbar und ich finde es eigentlich auch ziemlich, ziemlich gut. Aber dass du bei Grateful Dead einer der Fans bist, so das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Ich würde noch mal gerne eine Frage stellen, weil ich habe dich ja auch schon als DJ gehört, wo du dann selber Musik auflegst. Aber ich glaube, es war meistens eben so eine Dub-Reggae-Geschichte, die du aufgelegt hast.
Naja, oder? teils. Ich habe eigentlich hauptsächlich habe ich eigentlich Soul und Funk aufgelegt. Also hauptsächlich eigentlich schwarze Musik. Jetzt im Großen und Ganzen, da kam dann auch funkiger Jazz mit dazu. Dann kam natürlich Dub und Reggae dazu. Aber das richtete sich auch immer nach der Veranstaltung. Ne?
Ja.
Ich habe also in Dresden in vielen Kneipen aufgelegt, so in größeren Veranstaltungen eigentlich weniger.
Und doch, ich habe dich mal beim Lange Nacht ist der Theater oder nach irgendeiner Premiere.
In Hellerau habe ich mal.
Premierenfeier. Nee, ich glaube, ich habe dich im Staatsschauspiel gesehen irgendwann mal. Ist aber schon eine ganze Weile her.
Im Staatsschauspiel kann ich mich nicht erinnern, dass ich da aufgelegt habe. Da habe ich mal
im Restaurant.
Meist im Schauspielhaus.
Im Schauspielhaus.
Da habe ich mal mit meiner Band gespielt damals, mit Spacke.
Ah, okay.
Aber aufgelegt kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber ich hab,
gut, aber ich vielleicht verwechsel ich es mit Hellerau. Also ich habe dich.
Ja, in Hellerau war mal eine größere Veranstaltung. Ich habe auch hier in der Kunsthochschule beim Studentenball aufgelegt und so. Also ich habe nicht nur in kleinen Kneipen aufgelegt. Ich habe ja schon damals in der Lüneburger Heide auf dem Dorf aufgelegt, Dorfdisco, wo ich meistens am Geschmack vorbeigespielt habe, weil ich ein bisschen progressiver war. Und ich habe in Hamburg ein paar Kneipen immer regelmäßig mit Tapes, die ich zusammengestellt habe, bedient, die sehr gut ankamen und auch den Umsatz da hochgetrieben haben. Und in Dresden habe ich dann quasi wieder angefangen aufzulegen. Ich habe in der Lüneburger Heide auch lange in einem sehr angenehmen Dorflokal aufgelegt, so ein alter Kaffeegarten, wo die Leute von weit her kamen, weil sie da ungestört kiffen konnten.
Ja.
Und da kamen die Leute tatsächlich aus Hamburg, Bremen, Hannover. Celle liegt ja so in der Mitte zwischen den Städten. Und hier in Dresden, wie schon gesagt, in diversen Kneipen, aber dann meistens eben halt für ein paar Drinks am Abend, ob es jetzt Wettbüro oder Hebedas war, oder am liebsten habe ich im Side-Door aufgelegt.
Ja.
Da hatte ich auch mein Stammpublikum. So richtig festgelegt war ich nicht. Ich wurde meistens so unter der Rubrik Funk, Soul, Ska, Reggae halt gebucht.
Und
hab aber auch Country-Abende gemacht oder so, je nachdem.
Na, Country hat ja auch ein bisschen das, sag ich mal, schlechte Image verloren in der letzten Zeit, ne? Das, ich meine, mir hat es schon immer gefallen, muss ich ehrlich sagen.
Ja, aber Country und Country, ne? Es gibt da, würde ich sagen, den sogenannten, die Fahne hochreaktionären Country.
Ja.
Und dann gibt es die vor vielen Jahren so als Outlaws anfingen und mittlerweile große Namen sind oder waren. Also Willie Nelson zum Beispiel, Towns Van Zandt, ganz großartiger Mann. Aber auch so Traditionalisten wie Hank Williams zum Beispiel, unübertroffen. Ja. Johnny Cash hat natürlich auch viele tolle Sachen, neben viel Mist gemacht. Und also der moderne Country ist natürlich zum einen furchtbar kommerziell und kommt mir auch nicht auf den Plattenteller. Aber es gibt eben halt wirklich da so eine Alternative-Country-Bewegung, die ganz großartige Leute hat und die zum Teil auch sehr traditionell arbeiten. Und das ist immer noch für mich so auch eine Sache, die meine Seele berührt, muss ich sagen, wenn es gut gemacht ist. Ne? Also für mich ist Musik sowieso wichtig, dass sie mich berührt. Also auch die Stimmung, je nachdem, gut oder traurig beeinflusst, dass sie meine Seele berührt und vor allen Dingen, dass das Zeug auch Groove hat.
Ja.
Und nicht so vor sich hin eiert und leiert.
Ja. Deswegen auch der Reggae.
Ja, genau.
Wie kamst du zu dem?
Also in Hamburg hatte mein bester Freund, der leider dann auch das Zeitliche gesegnet hat, ein Underground-Plattenladen, Connection. Wir haben uns in London kennengelernt. Da war ich ziemlich pleite. Und wir hatten einen gemeinsamen Bekannten, wo wir aufgeschlagen sind. Und da lernte ich dann Robert kennen. Und der zog dann nach einer halben Stunde ein großes Bündel Geld aus der Tasche und sagte, hier, nimm erstmal was. Wir sehen uns dann in Hamburg. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben uns dann in Hamburg gesehen. Und da ich eh schon sehr musikaffin war, ich war damals auf der Kunsthochschule in Hamburg, bin ich dann nach und nach in den Laden mit eingestiegen, insofern, dass ich da mitgearbeitet habe, also nicht jetzt als Teilhaber oder so. Und Robert hatte immer schon versucht, so die Sachen im Laden zu haben, die es woanders nicht gab.
Ja.
Robert war eigentlich ein Urpunk, sah nicht danach aus, ja, wie so ein fusseliger Hippie, aber der war so punkiger als die ganzen dogmatischen Hamburger Punks, die da rumrannten. Und wir haben da Konzerte aufgenommen und davon sogenannte Bootlegs gemacht.
Mhm.
Also Veröffentlichungen, die unterm Radar liefen. Zum Beispiel ein sehr gutes Clash-Konzert, wo es damals auch zum Aufruhr kam und der gute Joe Strummer dann eine Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste, weil er einem Punk da die Gitarre über den Kopf gehauen hatte.
Ja.
Der da zur Revolution aufrief, aber ja. Naja, alles so ein Episoden. Und da waren zum anderen eben halt auch frühe Reggae-Aufnahmen dabei.
Ja.
Und dann hatte ich in Hamburg einen Freundeskreis, der sehr früh sich schon so um Reggae gekümmert hat, also Platten rangeholt hat, auch ab und zu mal irgendwelche Jamaikaner, die dann ein bisschen Musik gemacht haben und so. Nach der Hamburg-Zeit bin ich dann wieder in der Lüneburger Heide gelandet, auf so einem großen, riesengroßen Bauernhof. Den hat dann mein bester Freund übernehmen müssen. Per Erbe, wollte das eigentlich nicht. Und da versammelten sich dann ganz viele Leute, die dort auch dann lebten und so ihr Ding durchzogen. Und da das in der Nähe von den großen englischen Kasernen in Bergen, Hohenbergen-Belsen war, hatte man auch viel Kontakt zu Engländern.
Okay.
Und da gab es dann wiederum einen Haufen Jamaikaner, die in der Armee waren, aber dann ausgestiegen sind. Weil für Jamaikaner war die Berufsarmee halt oft eine Möglichkeit, mal ein bisschen sich über Wasser zu halten. Die hatten in England auch einen schlechten Stand. die West Indies. Und dadurch, dass wir da musikalisch sehr aktiv waren, also mit Bands rumexperimentiert haben, gesellten sich dann auch so nach und nach ein paar Jamaikaner dazu. Und daraus entstand dann eine Reggae-Band, bei der ich persönlich nicht mitgemacht habe. Ich habe mehr so die Rock'n'Roll-Abteilung weiter bedient. Und dadurch kamen dann noch mehr Informationen über Reggae und das ging dann weit über Bob Marley natürlich heraus, weil es gibt da wirklich, also ich würde sagen, so ein Underground-Reggae, der hier nicht so populär war, aber Leute, die das kennen, fahren da echt sehr drauf ab. Ich habe hier in Dresden so eine Episode, das war ziemlich am Anfang hier, dass ich in so einem Jugendzentrum in der Helgolandstraße gefragt wurde, ob ich einen Reggae-Abend machen wollte. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich gerne. Und habe dann so das ganz tiefe Zeug aus der Echokammer aufgelegt.
Ja.
Und da kam dann irgendwann ein entsetzter jüngerer Mensch und sagte, sag mal, kannst du nicht mal ehrlichen Reggae spielen? Ich sage, ja, was ist denn ehrlicher Reggae? Ne, Bob Marley. Naja, gut, okay, ja. War mal wieder da gelandet.
Rauf und runter.
Ja. Naja, und dann war ich eben halt auch eine Zeit lang in Jamaika und habe da auch über diese alte Lüneburger Heide Connection und habe dann da noch ein bisschen rumgewühlt in alten Lagerbeständen und so und habe das dann hier mit nach Dresden gebracht. Da gab es zu der Zeit hier in Dresden auch noch sogenannte Sound Systems.
Ja.
Die
White Bread Sound System.
White Bread zum Beispiel. Ja. Der Axel ist jetzt noch Stammkunde hier. Und die haben mir dann die Singles da aus der Hand gerissen. Leider gibt es von den Sound Systems, glaube ich, in Dresden gar keine mehr. Axel legt ab und zu nochmal solo auf. Und das Gleiche wie mit Drum and Bass. Die DJs, die mir da die Bude eingerannt hatten in dem Genre, die arbeiten alle nur noch mit dem Laptop. Und von daher ist das leider mit dem Vinyl. Ich habe noch ein großes Reggae-Angebot, aber die Reggae-Singles zum Beispiel habe ich sein gelassen, weil das ist
doofes. Aber das Kapital. Heißt, du hast andere Singles.
Ich habe
also Singles funktionieren noch, heißt es.
Singles funktionieren noch, ja. Und neuerdings ist auch ein verstärkt daran auf Kassetten wieder.
Ja, das genau, das habe ich auch gehört.
Zu
das liegt aber auch vielleicht ein bisschen an der Mode der jungen Leute, die erinnern mich ja auch an die Zeiten, als wir Kassetten aufgenommen haben, ein bisschen. Ne? Das scheint alles.
Ja, gerade bei jungen Publikum sind viele Retro-Strömungen im Moment. Also nach den 60ern, 70ern, 80ern sind im Moment die 90er wieder ziemlich gefragt.
Ich würde sagen, die Anfang 90er sogar.
Die Anfang 90er, ja. Ich würde mal sagen, so dass Grunge sicherlich jetzt nochmal wieder ein bisschen eine Rolle spielen wird.
Ja, 30 Jahre Nirvana.
Kurt Cobain dahin geschieden. Naja, Trends kommen und gehen, das ist ja nur seit Ewigkeiten schon so. Und ich versuche ein möglichst breites Programm hier zu führen. Und da machen meine beiden Leute und ich schon auch ein bisschen so die Geschmackspolizei.
Naja.
Also wir stellen hier nicht jeden Mist rein.
Naja,
muss nicht
genau,
sein.
Das ist ja wichtig auch, dass das vorsortiert wird, ne? Sonst, das ist ja auch im Grunde genommen ein bisschen die Rolle von dem Plattenladen, dass man da diese Mischung aus vorsortiertes Angebot, dann neugierige Nachfrage, sage ich mal, im besten Falle, dass und dann eben sowas wie Austausch, Gespräch oder Impuls, dass jemand was mitbringt oder jemand was nachfragt und dann kommt man auf den nächsten Trend oder sowas oder auf den nächsten, in dem Sinne, Subgenre zu sprechen.
Naja, ich meine, ich habe ja hier einen relativ kleinen Laden, der im Moment gut bestückt ist. Das sind ein paar tausend Platten hier, also das ist nichts im Vergleich zu HVV oder den großen Ketten, die natürlich auch dann noch ein kommerzielleres Programm fahren müssen. Also ich muss zum Beispiel gestehen, dass ich keine Taylor Swift-Platte in meinem Laden habe und auch nicht hatte.
Ja.
Das hat jetzt nichts mit der Qualität zu tun, sondern ich habe einfach dafür das Publikum nicht.
Ja. Ich meine, das kriegt man ja auch überall. Dafür muss man ja nicht zu dir kommen, sage ich mal.
Und ich versuche, die Sachen anzubieten, die sonst in der Stadt kaum zu finden sind. Es gibt hier noch in der Neustadt neben dem Zentralorgan, was auch so ein bisschen, aber dann doch eine andere Richtung fährt. Jetzt noch zwei weitere Läden. Der eine ist halt mehr auf elektronische Musik gereicht und der andere ist auch so im Indie-Bereich relativ rege. Wir nehmen uns aber gegenseitig nicht die Butter vom Brot, weil tatsächlich jeder Laden doch so seine eigene Note hat und ein bestimmtes Publikum dann eben halt auch.
Und seid ihr untereinander im Gespräch, dass ihr euch manchmal auf der Straße
wenn man sich so
fragt,
trifft oder
und
so.
Wie geht's bei dir so und dann?
Ja, also da wird meistens so mit der Information, wie es läuft, so ein bisschen hinterm Berg gehalten.
Naja.
Und aber man ist sich insofern recht freundschaftlich zugetan, so dass man eben sagt, habe ich nicht, aber probier's mal da.
Ja, ja.
Ich habe hier, wenn Leute aus Leipzig kommen, die sagen, das ist ja hier toll. Bei uns sagt der eine Plattenladen gar nicht erst über den anderen irgendeine Information raus, weil da brauchst du gar nicht hingehen, ist Mist oder so. Und das ist hier anders, das muss ich schon sagen. Also man sagt dann, probier's mal da oder schickt Leute eben halt, ich schicke hier oft Leute zum Fenders, zum Elektroladen rüber, die schicken Leute zu mir, weil ich die Elektroabteilung eben halt kaum bediene.
Ja.
Und dasselbe ist auch mit dem Zentralorgan, dass man sagt, ja hier um die Ecke rum, probier mal da, der hat viele ältere Sachen auch und auch ein gepflegtes Programm, muss man schon sagen.
Ja, interessant.
Ja, das ist hier, die Neustadt ist ja doch so ein bisschen so ein Dorf für sich. Ne?
Na klar, und die Wege sind kurz, ne? Und du kannst mal jemanden, kannst wirklich mal jemanden auch rumschicken, ne? Und sagen, hier ist nur eine Ecke weiter.
Ja.
Das ist natürlich was anderes, als wenn du dann durch die halbe Stadt.
Das sind ja hier immer nur 100 Meter rechts und links, schon bist du beim anderen.
Du, anderes und vielleicht sogar eins der letzten Themen, Teillegalisierung von Cannabis, was sagst du dazu?
Ja, da hatte ich dir ja schon mal die lapidare Antwort gegeben. Geht mir ziemlich am Arsch vorbei, weil ich das für mich schon vor etlichen Jahrzehnten legalisiert habe, privat. Aber man muss sehen, wie sich das entwickelt. Also in einigen Ländern ist es ja dann wieder zurückgenommen worden, gerade im liberalen Holland, weil ich weiß nicht, inwiefern das hier den Schwarzmarkt eindämmen sollte, muss man sehen. Es ist natürlich im Grunde eine gute Idee, eine Droge, die ich jetzt nicht unter mega gefährlich einschätzen würde, dass man die entkriminalisiert. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder mit viel Regelungen verbunden und so, ob es den Schwarzmarkt wirklich eindämmt. Ich nehme an, der wird sich eher auf härtere Drogen verlagern. Hm. Was nun kein guter Nebeneffekt ist, aber der existiert ja sowieso. Ich möchte mich da jetzt erstmal mit der Beurteilung raushalten. Im Prinzip finde ich es positiv, dass es gemacht wird.
Ist halt auch ein symbolisches Zeichen, dass die, klar, mit allen Schwierigkeiten und es ist auch nur eine Teillegalisierung, aber es ist wie so eine Art Umdenken hat da mal stattgefunden, dass das ganze Verbietern eben auch nichts bringt, sage ich mal.
Naja, wobei ja auch Nikotin und Alkohol die wesentlich gefährlicheren Drogen sind, auch wenn ich dem auch gerne zuspreche, aber das ist klar. Ich weiß nicht, wohin die Entwicklung gehen wird, inwiefern, also in Holland ist es in die Hose gegangen.
Weil, ich glaube, in Thailand haben sie auch irgendwie gerade Schwierigkeiten.
Ja, es ist so ein Hin und Her. Also in den USA haben sie anscheinend relativ gute Erfahrungen gesammelt. Also Colorado zum Beispiel, da sprudeln die Steuereinnahmen. Kalifornien, Dito, das haben ja auch nicht alle Staaten da das schon freigegeben. In der Schweiz scheint es auch ein bisschen hin und her zu eiern. Auf jeden Fall darf man dort nicht mehr in den Zügen in der Eisenbahn rauchen, weil sich die Leute durch den Geruch belästigt fühlen. Ja, hin und her, man muss sehen, ich weiß es nicht. Also die Länder mit liberaler oder liberalerer Gesetzgebung, es ist so ein bisschen hin und her halt. Ne?
Ja,
man muss
ja gut.
Sehen, man muss sehen, was hier sich entwickelt. Und Sachsen und Bayern sind ja, weiß Gott, nicht gerade die Speerspitze der Fortschrittlichkeit.
Nee, aber das ist für Deutschland kommen, finde ich, schon beachtlich. Und dass dieser doch irgendwie sehr, ich sag mal, Karl Lauterbach hätte ich jetzt nicht zugetraut, dass er es durchbringt.
Ich glaube, der kippt selber.
Dass das eins seiner Herzensthemen gewesen sein soll. Nee, gut, okay. Also, hast du noch ein Thema, was du ansprechen willst? Weil wir sind im Grunde genommen jetzt von der Zeit her soweit ganz gut. Ich wünsche mir ja immer, dass der Podcast von Leuten auf dem Arbeitsweg oder auf dem Weg in die Schule oder in jetzt bald wieder Freibad gehört wird.
Hast du denn ab und zu mal Feedback bekommen? Oder?
Doch, ja. Ich, ja. Mündlich, wenn ich hier durch die Gegend laufe, sprechen mich doch einige drauf an. Mhm. Ich hatte eine lange Pause jetzt, weil ich so viel zu tun hatte. Aber jetzt will ich wieder durchstarten. Oh, weil ich das auch schon interessant finde. Mit den Leuten, mit denen ich mich privat unterhalten habe, wo ich fand, das war eigentlich super interessant, denke ich, das könnte doch so eine Art Dresden unter der Oberfläche Podcast sein, was ich eigentlich da anstrebe.
Naja, so ganz unbekannt bin ich auf dem Gebiet nicht. Es gibt ja einige Artikel im Laufe der Jahre. Hier in der Scheune-Zeitung war ein größerer oder auch im in der DNN oder auch Interviews und so weiter und so fort. Aber ich finde es gut, dass man immer mal wieder so kurz in der Öffentlichkeit auftaucht. Ich werde allerdings auch, das muss ich jetzt abschließend noch sagen, mich hier von dem Laden in Bälde wohl verabschieden.
Ah.
Und eventuell mitsamt den Laden verabschieden, das weiß ich noch nicht. Ich hoffe, dass ich einen Nachfolger habe, aber der ist im Moment etwas spärlich mit seinen Informationen geworden.
Ja, okay.
Mal gucken.
Na gut, das ist das eine. Das andere ist, so habe ich dich ja auch schon kennengelernt, als ich hierher gezogen bin, dass du mir auch gesagt hast, so gewöhne dich nur nicht allzu sehr daran. Da war ich drüben in der Scheune noch, weil du damals auch so eine Phase hattest, wo du sagtest, so vielleicht muss ich oder will ich demnächst zumachen.
Naja, das war stand ja finanziell immer hier völlig auf Messerschneide.
Ja.
Durch einen privaten Verkauf von einem Grundstück in Oslo ist die finanzielle Misere natürlich überwunden. Aber es kommt jetzt halt das Alter und die Gesundheit dazu.
Ja, ja.
Und ich meine, Dropout Records hat ja eigentlich permanent seit 25 Jahren, davon die ersten 20 Jahre immer geschlossen.
Ja.
Das hieß ja immer, das konnte keiner mehr hören. Irgendwann hat es auch keiner mehr geglaubt.
Ja.
Und ich habe es irgendwie immer geschafft, da und dort dann nochmal Mittelchen aufzureißen. Mhm. Aber es stand immer auf Messerschneide.
Ja.
Ne? Und dadurch, dass es jetzt eben halt dieser finanzielle Notstand nicht so akut ist, haben wir natürlich auch dementsprechend mehr Ware hier im Laden. Aber wenn einer das jetzt tatsächlich übernehmen will, muss er wirklich sehr genau kalkulieren und sagen, okay, ich mache das als Freude am Hobby.
Ja.
Aber
ich finde es wichtig, dass
Leben
es Plattenläden
davon
gibt,
eigentlich nicht das, richtig. Ne?
Das ist natürlich klar, ne? Wenn man Plattenläden haben will als Musikszene, muss man sich auch irgendwie drum kümmern. Na gut, jetzt hatten wir ein Abschlussthema. Dann danke dir, Willi, für das Gespräch und auf Wiederhören bis zum nächsten Podcast.